Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Fußball-EM, Olympische Spiele, Leichtathletik-EM, Paralympics, Fußball-Bundesliga und American Football. Es ist einfach ein Fest für Sportliebhaber und auch für Sportwettanbieter. Fernsehspots, Bandenwerbung, die Quoten immer im Blick, auch auf den wichtigen Nachrichtenplattformen in Deutschland. Mit Betano war sogar ein österreichisches Wettunternehmen einer der Hauptsponsoren der Fußball-EM. Sportwetten sind aber nicht nur ein Riesengeschäft, sondern für viele Menschen in Deutschland auch ein Riesenproblem. Millionen sind von Spiel- bzw. Wettsucht betroffen oder gefährdet. Und darüber spreche ich heute mit Konrad Landgraf. Er ist Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Die Landesstelle Glücksspielsucht, kurz LSG, ist ein Verein, der zur freien Wohlfahrtspflege gehört und an 22 Standorten in Bayern spezialisierte Fachstellen für Glücksspielsucht finanziert. Welche Hilfen bekommen Spielsüchtige denn bei Ihnen?
Das heißt, an 22 Suchtberatungsstellen in Bayern sitzen speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben auf das Thema Glücksspielsucht spezialisiert sind. Darüber hinaus haben wir natürlich noch ganz viel andere Angebote. Wir haben Online-Angebote, eine Online-Suchtberatung. Wir haben mehrere Homepages. Wir haben auch eine App für Menschen mit Glücksspielproblemen. Also wir haben einen ganzen Blumenstrauß an Hilfsangeboten für Betroffene, aber auch für Angehörige von Menschen mit Glücksspielproblemen.
Glücksspiel, das Wort, das weckt schon so ein bisschen negative Assoziationen auch, aber man denkt sich, naja, es ist ein Spiel, es hat was mit Glück zu tun, manchmal verliert man, manchmal gewinnt man dafür auch, aber für Ihre Klienten geht es da halt um mehr. Sie sind nicht nur der Leiter der Landesstelle, sondern Sie sind auch selbst Suchttherapeut. Erinnern Sie sich an einen Fall, wo Sie sagen, dass für Sie besonders krass in Erinnerung geblieben, was Spielsucht, was Wettsucht bedeutet für die Betroffenen?
Ich kenne natürlich viele Menschen, die aktuell noch mit Glücksspielsucht zu tun haben oder diese auch erst vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, in Anführungsstrichen bewältigt haben. Und da gibt es schon viele Fälle, die sehr anrühren, weil da auch mehrjährige Haftstrafen damit verbunden waren, weil Gelder veruntreut wurden. Ich kenne sogar zwei Personen, die dann auch in Banken gearbeitet haben und dort eben Gelder entnommen haben und dann eben auch zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Und das ist natürlich schon dramatisch, nicht nur für den Betroffenen selbst, da ist es natürlich auch für den sehr problematisch und dramatisch, aber vor allem auch für die gesamte Familie ist das ja ein schwerer Schlag.
Also weit mehr als ein Spiel. Sportwetten sind ein brutales Geschäft und das hinterlässt bei den Betroffenen auch Spuren. Meine Kollegin Linda Burkhardt hat einmal die aktuelle Lage zum Glücksspiel für uns zusammengefasst.
Sportwetten sind eine Form des Glücksspiels. Mehr als 30% der Deutschen spielen gelegentlich oder regelmäßig. Die Summen, die dabei als Einsatz auf dem Tisch landen, sind gewaltig. Für 2022 dokumentierte der aktuelle Glücksspielatlas über 44 Milliarden Euro. Davon profitieren vor allem die Wettanbieter. Ihre Einnahmen speisen sich aus den Verlusten der Spieler. Aber auch der Staat verdient kräftig mit. Einerseits über die Steuern, andererseits über die staatlichen Glücksspielangebote. Die Bundesländer betreiben hier zum Beispiel eigene Casinos und bieten auch Sportwetten an. Bis 2008 hatte der Staat bzw. die Länder sogar das Monopol auf Sportwetten. Danach wurden auch kommerziellen Anbietern staatliche Lizenzen erteilt. Zunächst waren diese noch limitiert. Parallel florierte der unregulierte Schwarzmarkt. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag von 2021 erfolgte eine weitestgehende Liberalisierung von Sportwetten. Seitdem wächst der Markt kontinuierlich. Im letzten Jahr stiegen die Bruttospielerträge, also die Verluste von Spielern, um mehr als 20%. Zu den lukrativsten Kunden von Glücksspielanbietern zählen Spielsüchtige. Aktuelle Daten zeigen, dass rund 1,3 Millionen Deutsche von einer Glücksspielstörung betroffen sind. Weitere 3,3 Millionen Menschen zeigen ein riskantes Glücksspielverhalten mit ersten Anzeichen für eine Sucht.
Okay. Wir haben gerade gehört, der Glücksspielmarkt, der ist einer, in dem sich viel Geld verdienen lässt. Sportwetten, wir benutzen das jetzt, diesen Begriff in dieser Sendung, ein bisschen synonym, ist nur ein Teil des Glücksspielmarktes, aber einer, der in den letzten Jahren extrem floriert und auch einer, der aus meiner persönlichen Perspektive irgendwie salonfähiger ist als Glücksspiel im Casino oder sich in einer verrauchten Kneipe hinter den Automaten zu klemmen. Also für mich erscheinen Sportwetten so ein bisschen wie die edle Version des Glücksspiels. Ist das vielleicht auch Teil des Problems?
Ja, also man muss schon sagen, dass in den letzten Jahren die Sportwettindustrie es sehr gut geschafft hat, die Sportwette salonfähig zu machen und diesen Link, also dass die Sportwette zum Sport dazugehören würde. Ja, diesen Link hat die Sportwettindustrie sehr gut hinbekommen, wobei ich sagen würde, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Sportwette braucht unbedingt den Sport. Ja, ohne Sport gibt es keine Sportwette, aber Sport kann es natürlich ohne Sportwetten geben. Ja, aber die Sportindustrie hat es sehr gut hinbekommen und somit wurde die Sportwette tatsächlich salonfähig und gilt ja schon so ein bisschen als Lifestyle-Produkt.
Ist Glücksspiel und die damit verbundene Suchtgefahr bei Sportwetten auch immer mit Geld verbunden oder anders gefragt, sollte man auch die firmeninterne Tipprunde zur EM vielleicht ein bisschen kritisch sehen?
Ja, also da muss man natürlich schauen, wie ob das ausartet in vielleicht in manchen Firmen, aber grundsätzlich ein Tippspiel in der Firma ist für jemanden, der kein Problem mit Glücksspielen hat, erstmal nicht problematisch. Man sollte dabei vielleicht immer berücksichtigen, dass es Menschen geben kann, die in einer Firma arbeiten, die ein Glücksspielproblem haben und dann vielleicht ein bisschen Rücksicht darauf nehmen. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nicht das, worüber man hier spricht, wenn man über problematisches Glücksspiel spricht. Ansonsten hat natürlich Glücksspiel immer mit Geld zu tun, weil das gehört zur Definition von Glücksspiel, dass ich einen Einsatz tätige, dann gibt es ein Zufallsereignis und dann habe ich einen Gewinn oder einen Verlust. Ja, das ist so die Definition des Glücksspiels. Also ohne Geldeinsatz sozusagen erstmal kein Glücksspiel.
Liest man jetzt den Glücksspielatlas, dann haben über 6% der Männer im vergangenen Jahr online oder stationär Sportwetten getätigt. Bei den Frauen ist es ein bisschen weniger oder es ist deutlich weniger. Da sind es bloß ein bisschen mehr als 1%. Den höchsten Anteil haben vor allen Dingen Männer im Alter von 21 bis 35 Jahren und auch der Migrationshintergrund, der spielt eine Rolle, also die Einwanderungsgeschichte. Kann man da was rauslesen, wer besonders gefährdet für Wettsucht ist?
Ja, das sind genau diese Personen. Also vor allem junge Männer sind gefährdet, eine Glücksspielproblematik zu entwickeln. Also Glücksspiel ist ja grundsätzlich in Deutschland eher ein männliches Phänomen. Und dann den Punkt, den Sie auch angesprochen haben, Migrationshintergrund, scheint auch das Risiko für die Entwicklung einer Glücksspielproblematik zu erhöhen. Also wir haben einen überproportionalen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund.
Also insgesamt sind zwar überraschend viele Menschen von Glücksspielsucht betroffen oder von ihr gefährdet. Trotzdem schaffen es ja die meisten Menschen, also auch die meisten Spieler, nicht süchtig zu werden. Gibt es da noch weitere Faktoren, außer denen, die Sie gerade eben genannt haben, die einen für eine Spielsucht prädestinieren, die einen auch vielleicht auch dieser Gefahr in besonderer Weise aussetzen?
Also die Entwicklung einer Sucht ist immer von mehreren Faktoren abhängig. Es gibt nicht den einen Faktor, der dafür sorgt, dass ich eine Sucht entwickle. Das ist egal, ob ich jetzt von Alkohol, von Nikotin oder auch von Glücksspiel spreche. Und man kann hier zum Beispiel auch ein Drei-Faktoren-Modell heranziehen. Das sind einmal die Faktoren des Suchtmittels, also in dem Fall des Glücksspiels. Also da ist zum Beispiel die Spielfrequenz ein wichtiger Faktor. Also je schneller das Spiel ist, wie zum Beispiel bei Geldspielgeräten in der Spielhalle, da habe ich eine sehr hohe Spielfrequenz. Das ist ein Faktor. Bei Sportwetten wären es dann die Live-Wetten, wo ich sehr viele Wetten in relativ kurzer Zeit abgeben kann, die dann ein besonderer Risikofaktor werden. Es gibt aber natürlich auch Persönlichkeitsfaktoren. Also unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich auf Glücksspiele. Bin ich eher ein Typ, der hohes Risiko geht? Bin ich eher impulsiv? Dann habe ich sicherlich ein höheres Risiko, eine Glücksspielsucht zu entwickeln. Und dann gibt es noch die gesellschaftlichen Faktoren, also das Ganze außen herum. Und diese drei Faktoren zusammen, wenn die, ja, ungünstig zusammenfallen, dann entwickelt eine Person eventuell eine Glücksspielstörung.
Großes Problem bei den meisten Suchterkrankungen ist es ja, merken, dass es ein Problem gibt. Also wer hin und wieder ein Bier trinkt, ist deswegen nicht alkoholsüchtig. Wer hin und wieder wettet, ist wahrscheinlich deshalb auch nicht automatisch spielsüchtig. Aber ab wann wird denn das Laster in Anführungszeichen zu einer Sucht? Ab wann sollte man aufpassen?
Ja, also wenn das Glücksspiel ein bedeutendes Element im gesamten Lebens-, im Alltagsverlauf wird, dann sollte das ein Warnsignal sein. Es gibt einen relativ einfachen Test, das ist der sogenannte Lie-Bet-Screen, das sind nur zwei Fragen. Und wenn ich eine dieser beiden Fragen mit Ja beantworten kann, dann sollte ich zumindest mal abklären, ob ich vielleicht ein Glücksspielproblem habe. Die erste Frage wäre, habe ich jemals eine Person, die für mich aktuell wichtig ist oder früher für mich wichtig war, jemals zum Glücksspielproblem angelogen oder zu meinem Glücksspielverhalten angelogen? Und die zweite Frage wäre, habe ich jemals mehr Geld eingesetzt oder das Bedürfnis verspürt, mehr Geld einzusetzen, als ich wollte oder als ich mir vorgenommen habe? Und wenn ich eine dieser beiden Fragen mit Ja beantworte, dann ist das ein erster Hinweis, das ist noch keine Diagnose, aber es ist ein erster Hinweis darauf, dass ich ein Glücksspielproblem haben könnte.
Glücksspielsucht ist nicht nur ein soziales Problem, sondern es ist eine Krankheit.
Genau, also seit 2001 ist das pathologische Spielen, wie es im ICD-10, das ist die offizielle Klassifizierung in Deutschland, heißt, ist seit 2001 eine anerkannte Erkrankung. Im Moment dort noch als Impulskontrollstörung einsortiert. Das wird sich aber demnächst ändern. Es wird dann eben als Verhaltenssucht zukünftig klassifiziert werden.
Hilfe in solchen Fällen gibt es neben der Landesstelle Glücksspielsucht unter anderem auch bei der Caritas Suchtberatung. Meine Kollegin Maria Ertl hat dort einen Betroffenen und eine Therapeutin getroffen. Da hören wir jetzt mal rein.
Kai ist 30, hat eine Leitungsposition in einem großen Unternehmen und ist, was viele nicht ahnen, spielsüchtig. Mit 17 hat er zum ersten Mal mit einem Freund eine Spielhalle betreten.
Und dann habe ich mir das angeguckt und fand das ganz cool und bin dann halt öfter hingegangen. Und das ging total schnell, dass es dann Thema war, okay, ich habe jetzt Geld verloren, ich muss das wieder reinholen.
Spielautomaten sind es dann, die Kai zum Verhängnis werden. Dabei ging es ganz harmlos mit kleinen Beträgen los. 20, 30 Cent. Das Gefühl, verlorenes Geld wieder reinholen zu müssen, wie es Kai beschreibt, wird als Chasing-Verhalten bezeichnet. Caritas-Suchttherapeutin Beatrice Dittelbach erklärt, warum das ein ganz typisches Merkmal für Spielsucht ist.
Das bedeutet, dass Spielerinnen schon merken, dass sie viel verloren haben und sich dann sagen, okay, jetzt habe ich gestern 200 Euro verloren, aber morgen gehe ich nochmal hin und dann hole ich die wieder raus. Dann habe ich sozusagen meine Schuld, die ich ja verspielt habe, wieder wettgemacht. In den meisten Fällen klappt das natürlich nicht, sondern es ist eher so, dass man zwar versucht, das Geld wieder reinzuholen, aber dann am nächsten Tag halt noch mehr verspielt und sich noch weiter verschuldet.
So gelangt der Betroffene immer weiter in die Suchtspirale. Wenn das eigene Geld ausgeht, dann nehmen Spielsüchtige auch gerne das ihrer Angehörigen. Als Diebstahl wird das meist nicht gesehen.
Natürlich mit der Intention, ich lege das später zurück, weil ich gewinne ja heute. Das ist kein Problem, das ist ja nur ein Ausleihen. Also gar nicht so dieses wirklich, ich klaue jetzt was bewusst, weil ich irgendwie böse Absichten habe, sondern meistens ist es, ich versuche ja, wieder meine Schulden irgendwie wettzumachen und das ist jetzt ja nur kurzfristig wie so ein kleiner familiärer Kredit und dann lege ich es wieder zurück.
Auch Kai hat Geld vom gemeinsamen Konto mit seiner Freundin genommen. Die Beziehung zerbrach. Das war der Auslöser, dass er sich Hilfe suchte. Gefunden hat Kai die in der Fachambulanz für junge Suchtkranke der Caritas und ist dort seitdem in Therapie. Dabei geht es auch um die Ursachen. Einen Grund für seine Spielsucht sieht der 30-Jährige in einer Angst.
Ich habe immer so diesen Angst davor, irgendwie ausgeschlossen zu werden oder so, weil das halt früher ganz oft so gewesen ist. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, weil man da einfach, wie soll ich sagen, irgendwie der Größte sein kann. Man hat dann einen tollen Gewinn, man fühlt sich dann toll, was natürlich auch nur im Schein so ist.
Trotz dieser Erkenntnis ist es bereits seine dritte Therapie, die anderen erfolglos. Doch diesmal ist er optimistisch.
Ich setze mich jetzt nirgends mehr hin und sage, ja, ich spiele nie wieder, weil schon so oft gewesen. Ich weiß halt, dass wieder andere Phasen kommen werden, wo es nicht so einfach ist wie jetzt. Im Moment denke ich, dass ich das hinkriegen werde.
Eine Hürde hat er in diesem Jahr schon genommen. Beim Tippspiel zur Fußball-EM seines Unternehmens hat er Nein gesagt.
Herr Landgraf, der Fall, der jetzt gerade im Beitrag zu hören war, für Sie ein typisches Beispiel für Wett- und Spielsucht?
Das kann man so sagen. Ja, häufig fängt die Problematik im jungen Alter an, ganz harmlos am Anfang, wie bei vielen Suchtmitteln, dass der Einstieg harmlos erscheint. Man muss noch dazu sagen, mit 17 hätte derjenige gar nicht spielen dürfen in einer Spielhalle. Ja, also der Zutritt ist ja erst ab 18 eigentlich erlaubt. Also das ist natürlich aber auch häufig der Fall, dass schon vor dem 18. Lebensjahr gespielt wird. Und dann dieser Punkt, dass man versucht, Einsätze oder Verluste wieder wettzumachen, das ist so ja ein klassischer Punkt.
Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass von vielen Menschen Sportwetten anders gesehen werden als jetzt zum Beispiel das klassische Casino-Spiel. Das hat auch damit zu tun, beim Casino weiß man ja zum Beispiel oder beim Automaten weiß man, statistisch gesehen gewinnt immer die Bank. Also das ist klar, selbst beim Roulette, dem Spiel, wo die Chancen für den Spieler noch am in Anführungszeichen fairsten sind, gewinnt langfristig immer die Bank. Drum lohnt es sich natürlich auch für die Bank, für die Wettanbieter, für die Spielanbieter, Spieler möglichst lang zu halten und zum Spielen zu motivieren. Aber wie ist es tatsächlich bei Sportwetten, wo das Ergebnis weniger kontrollierbar wie bei der simplen Mathematik erscheint?
Ja, es gibt natürlich den Punkt, dass vor allem sportbegeisterte Menschen, die denken, dass sie eine gewisse Expertise im Sportbereich haben, das Gefühl haben, sie könnten Sportwetten kontrollieren, weil sie wissen ja, wie Verein X gegen Verein Y spielen wird am nächsten Samstag oder der Tennisspieler X gegen den Tennisspieler Y. Das ist natürlich eine sogenannte Kontrollillusion. Ich kann das nicht kontrollieren. Es gibt so viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen, dass ich einen Spielausgang erstens nicht vorhersage kann. Und zweitens ist natürlich so, dass auch bei diesen Unternehmen, also die Sportwettunternehmen, das sind natürlich Millionen, Milliarden Unternehmen, die da dahinter stehen, die ebenso wie die anderen Glücksspielanbieter immer darauf achten, dass sie am Schluss der Gewinner sind. Ja, sonst würden sie ja pleite gehen. Und Sportwettquoten sind so gemacht, die werden ja nicht nur nach der Leistung der Mannschaften geregelt, sondern die sind so gemacht, dass am Ende des Tages und auf lange Sicht immer der Anbieter gewinnen muss und der Spieler oder die Spielerin verlieren muss. Ja, sonst würde das Unternehmen pleite gehen. Und es gibt ja schon mehrere Versuche auch, wie sich zum Beispiel sogenannte Sportexperten, da wurden zum Beispiel mal Sportjournalisten auch genommen und verglichen mit Personen, die eigentlich keine größere Sportkenntnis haben. Und auch bei diesen Versuchen kam meistens heraus, dass die am Ende des Tages, wenn man dann die Gewinne und die Verluste sich angeschaut hat, am Ende des Tages nicht besser abgeschnitten haben als die Laien. Das ist erstens eine Illusion und zweitens kommt ja noch dazu, dass die meisten Menschen, die Sportwetten betreiben, am Anfang auf Dinge setzen, wo sie in Anführungsstrichen noch Ahnung haben. Ne? Zum Beispiel Fußball-Bundesliga, also mein Lieblingsverein, dass ich da am Wochenende mal einen Fünfer drauf setze und das war's dann. Ja? Da kann ich noch sagen, okay, den Verein kenne ich vielleicht noch gut, das könnte man noch so behaupten. Aber je länger so eine Sportwettkarriere dauert, desto mehr wird ja gespielt. Und dann wird nicht mehr nur auf Bayern München gegen Dortmund gesetzt, sondern dann wird auf alles Mögliche gesetzt. Ja, auf alle möglichen Sportarten. Hauptsache, es findet irgendetwas statt. Und da ist dann überhaupt nicht mehr von irgendeiner Expertise zu sprechen. Und wie gesagt, die Expertise hilft auch nichts.
Medial war jetzt da auch gerade präsent, dass auch im deutschen Amateursport von ausländischen Wettanbietern Wetten angeboten werden. Die sind eigentlich in Deutschland ja nicht legal. Amateursport darf nicht bewettet werden. Früher war das für viele Bereiche des Sportes so, beziehungsweise früher hat der Staat ein Sportwettmonopol gehabt, das er bis 2008 auch durchsetzen konnte. Bekannte Sportwettenanbieter von staatlicher Seite, zum Beispiel OZET, kennt man auch. Die schalten auch sehr bekannt Werbung in Radiosendungen, zum Beispiel in denen Fußball übertragen wird. Und es zeigt auch, der Staat spielt eine Schlüsselrolle, was das Wettangebot angeht. Paradoxerweise wird dieses Glücksspielmonopol des Staates mit der Prävention vor Glücksspielsucht begründet. Da wird dann immer argumentiert, dass grundsätzlich, dass diese Veranlagung zum Spiel etwas ganz Menschliches ist und wenn der Staat kein Glücksspielangebot zu geschützten Konditionen schafft, dann holen sich die Menschen das bei illegalen Anbietern auf dem Schwarzmarkt. Die Vergangenheit gibt da ein bisschen der Argumentation recht, auch zu Zeiten, als Sportwetten in Deutschland noch stark reglementiert waren, hat es einen florierenden Schwarzmarkt gegeben. Wie beurteilen Sie denn aus beratender Perspektive dieses Argument, dass der Mensch eine gewisse Veranlagung zum Spielen hat, die der Staat befriedigen muss, damit es niemand anderes macht?
Also man muss natürlich bei dieser Veranlagung vom Spielen, von der hier die Rede ist, immer ganz stark unterscheiden zwischen dem Spiel, ja, das zum Beispiel Kinder tätigen, einem freien Spiel geschehen, das auch wichtig für die Entwicklung von Kindern zum Beispiel ist, und Glücksspielen. Diese beiden Sachen sind komplett zu trennen. Ja, die haben erstmal nichts miteinander zu tun. Und es gibt im Glücksspielstaatsvertrag wird ja auch von einem natürlichen Spieltrieb gesprochen. Man müsste ja dann sagen, eigentlich von einem natürlichen Glücksspieltrieb. Den gibt es nicht. Das kann man einfach so postulieren. Es gibt keinen natürlichen Glücksspieltrieb. Trotzdem gibt es eine Nachfrage nach Glücksspielen. Und die, und das ist schon richtig, also man kann nicht einfach sagen, man verbietet komplett Glücksspiele. Das wird nicht funktionieren, genauso wie es nicht funktioniert, dass ich sage, ich verbiete komplett Alkohol oder ich verbiete komplett den Nikotinkonsum in einer Gesellschaft. Das heißt, ein gewisses Angebot muss es auch geben, sonst werden sich andere Kanäle gesucht. Aber aus unserer Sicht sollte man natürlich hier das Angebot immer möglichst knapp halten. Also da der Effekt oder das, was ja gerade in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass das Angebot eher ausgeweitet wurde, also vor allem jetzt im Online-Bereich. 2021 mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag wurde ja der komplette Online-Bereich geöffnet. Und das ging mir persönlich einfach zu schnell. Ja, da hätte ich mir ein vorsichtigeres Vorgehen auch gewünscht. Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, ein gewisses Glücksspielangebot muss es geben, aber man sollte das möglichst, kontrolliert und reduziert halten.
Gerade dieser kontrollierte Rahmen und dieser reduzierte Rahmen, der ist in Deutschland aber nicht erst 2021, ich möchte es mal sagen, in Frage gestellt worden, sondern das hat sich schon in den frühen Nullerjahren entwickelt, dass die staatlichen Glücksspiel- und Sportwettangebote nämlich nicht nur einfach da waren, um diese Notwendigkeit zu befriedigen, sondern dass man eben auch intensiv dafür geworben hat. Und das war ja dann letztendlich die Grundlage dafür, dass das Bundesverfassungsgericht beschlossen hat oder gerichtet hat, dass auch private Anbieter unter diesen Bedingungen zugelassen werden müssen, weil es eben dann um ein kommerzielles Unternehmen geht, wo private Anbieter nicht benachteiligt sein dürfen gegenüber den staatlichen Anbietern. Man hätte damals natürlich auch sagen können, okay, wir bewerben die staatlichen Glücksspielangebote einfach nicht mehr. Das wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen.
Das ist richtig. Also, und uns ist die Werbung auch ein sehr großer Dorn im Auge, ja. Vor allem diese ausufernde Werbung, die gerade passiert. Und da hat ja der Gesetzgeber auch zwei unterschiedliche Regelungen oder andersrum gesagt eine Ausnahmeregelung für Sportwettenwerbung geschaffen, für Online-Casino oder auch Geldspielgeräte, virtuelle Automatenspiele, da darf ja nur zwischen 21 Uhr und 6 Uhr, also 21 Uhr am Abend und 6 Uhr am Morgen geworben werden. Für Sportwetten dürfen sie den ganzen Tag über werben. Und das muss meiner Meinung nach schon geändert werden. Ja, also hier muss erstmal in einem ersten Schritt, sollte hier diese beiden Werbeformen angeglichen werden. Dann sollte auch diese Karenzzeit nicht schon um 21 Uhr beginnen, oder nicht erst ab 21 Uhr, sondern erst ab 23 Uhr Werbung geschalten werden. Weil welcher Jugendliche, die ja hier auch geschützt werden sollen, ist denn um 21 Uhr nicht mehr online? Wer ist da nicht mehr unterwegs? Also da sollte man sicherlich hingucken und diese massive Werbung, das sind ja hunderte von Millionen Euro, die da jährlich ausgegeben werden, das sollte unserer Meinung nach eingeschränkt werden.
Wirkt sich diese aktuelle Strategie, möchte ich jetzt mal sagen, die man da fährt, auch auf die Zahl der Spielsuchtbetroffenen aus?
Also es ist natürlich jetzt nicht möglich zu sagen, Werbung X löst ein Glücksspielproblem aus. Also das kann man dann diesen Zusammenhang kann man nicht herstellen. Aber wenn mehr Menschen Glücksspiele beginnen, mehr Menschen Glücksspiele spielen und diese auch häufiger spielen, dann ist eine nahezu schon logische Konsequenz, dass auch mehr Menschen die ich nenne es jetzt mal so, die Möglichkeit haben, eine Glücksspielproblematik zu entwickeln. Und Werbung dient immer dazu, neue Kunden, mehr Kunden oder den anderen Firmen Kunden abzulocken. Ja, also das ist ja der Sinn von Werbung, ne? Sonst brauche ich ja keine Werbung. Also ich will ja meinen Kundenstamm erhöhen und das heißt, die Werbung zielt darauf ab, mehr Menschen zum Spielen zu bringen und somit steigt auch der Pool derer, die dann eben glücksspielsüchtig werden können.
Also unter den gegebenen Voraussetzungen erwarten Sie eine Zunahme der Glücksspielsucht Betroffenen?
Also das kann passieren. Ja, also ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ja, wenn der Markt weiter expandiert, dann ist davon auszugehen, dass es auch mehr Menschen mit Glücksspielproblematik gibt.
Glücksspielsuchterkrankungen zu verhindern, sollte ein Ziel sein, ein gesellschaftliches Ziel, auch ein politisches Ziel. Eine Schlüsselrolle spielt da die Prävention. Gerade junge Menschen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren sind besonders gefährdet durch Glücksspielsucht. Wird bei der Prävention aktuell genügend getan? Also ich erinnere mich an meine Schulzeit, da war es klar, dass es eine Drogensuchtprävention in der Schule gegeben hat. Und bei Glücksspielsucht, da ist eigentlich die einzige Prävention, in Anführungszeichen, die mir bekannt ist, dieser kleine akustische Packungsbeilagezettel, der vor oder nach jeder Werbung geschaltet wird, dass Glücksspiel eben süchtig machen kann und dass man sich hier und dort Hilfe holen kann. Reicht das, was gegenwärtig an Prävention und an Spielerschutz betrieben wird, aus?
Man kann ja grundsätzlich bei der Prävention grob zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Verhaltensprävention, die eben auf das konkrete Verhalten einer Person abzielt. Und das andere ist die Verhältnisprävention, die eben auf die Rahmenbedingungen und auf das Glücksspiel abzielt. Also wie funktioniert das Glücksspiel, was darf angeboten werden und in welchem Rahmen. Und beides muss man berücksichtigen, wenn man von Prävention spricht. Im Falle der Verhaltensprävention sind wir natürlich als Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern tätig. Wir haben bei uns als Partner die Aktion Jugendschutz mit im Boot, die für junge Menschen Präventionsangebote entwickelt. Im Sportwettenbereich zum Beispiel das Programm Voller Einsatz. Das ist ein relativ leicht zu erlernendes Programm, das auch von Trainerinnen und Trainern in Sportvereinen angewendet werden kann. Das zielt jetzt auf Verhaltensprävention ab. Man muss aber auch die Verhältnisprävention natürlich berücksichtigen. Und da ist ja zum Beispiel ein Punkt, unter 18 darf ich gar nicht an Glücksspielen teilnehmen. Trotzdem ergibt jede Studie Zahlen, dass auch unter 18-Jährige an Glücksspielen teilnehmen können. Ja, wir haben es ja auch in dem Beispiel vorhin gehört, dass ein 17-Jähriger in die Spielhalle geht. Also da muss genauer hingeschaut werden. Die Anbieter müssen hier, denen muss wirklich gut auf die Finger geguckt werden, dass kein Mensch unter 18 Jahren dann auch an Glücksspielen teilnehmen kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes ist zum Beispiel das sogenannte Einzahlungslimit, das es im Online-Bereich gibt. Also im Online-Bereich gibt es grundsätzlich eine Begrenzung auf 1.000 Euro pro Monat, was meiner Meinung nach eh schon zu hoch ist. Aber diese Grenze kann man noch auch verschieben auf 10.000 Euro oder sogar auf 30.000 Euro pro Monat. Also sowas gehört meiner Meinung nach dazu, dass sowas deutlich zurückgefahren wird und es keine Ausnahmen mehr von dem Einzahlungslimit gibt. Also das wären jetzt zum Beispiel verhältnispräventive Maßnahmen, die man ergreifen könnte.
Sie haben vorhin Kriterien genannt, an denen man festmachen kann, oh, ich bin vielleicht spielsüchtig. Wenn man das merkt, kann man sich da am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen?
Der Anteil der Menschen, die in Beratungsstellen kommen oder auch in die Selbsthilfe, also in die Hilfeangebote, die bereitgestellt werden, der ist relativ gering. Also das ist aber bei vielen Suchtarten so. Im Glücksspielbereich ist er leider besonders gering. Und bei allen anderen ist es nicht so, dass die dann ihr ganzes Leben lang immer Glücksspiel betreiben, sondern auch es gibt eine sogenannte Spontanremission. Also das heißt, dass Menschen auch ohne fremde Hilfe, ohne ein Beratungsangebot aus dem Strudel, nenne ich sie jetzt mal, herauskommen. Trotzdem empfehlen wir natürlich in jedem Fall, weil man ja nicht vorhersagen kann, wer schafft es denn alleine und wer nicht, empfehlen wir immer, wenn ich bemerke, entweder als Angehöriger mit meinem Angehörigen, stimmt in Anführungsstrichen in Bezug auf Glücksspiel etwas nicht, oder auch ich es selbst bemerke, dass bei mir etwas im Glücksspiel aus dem Ruder läuft, dann empfehlen wir immer, eine Beratungsstelle aufzusuchen. und dann eben die entsprechenden Hilfemöglichkeiten auch in Anspruch zu nehmen.
Der Klient aus dem Beitrag der Caritas-Suchtberatung hat erzählt, dass er inzwischen auch nicht mal mehr an EM-Tippspielrunden innerhalb der Firma ohne Geld teilgenommen hat. Ist absoluter Verzicht die einzige Möglichkeit, um aus einer Glücksspielsucht herauszukommen? Man kennt das ja von Alkoholsucht, von Alkoholkrankheit und von anderen Drogenabhängigkeiten, dass in diesen Fällen der absolute Verzicht eigentlich die einzige Möglichkeit für eine nachhaltige Bewältigung der Sucht darstellt. Jetzt haben Sie aber vorhin auch gesagt, dass Glücksspielsucht in Zukunft als Verhaltensstörung klassifiziert werden soll. Und da stelle ich mir das aber insgesamt schwieriger vor. Es ist ja genauso wie, wenn man jetzt zum Beispiel handysüchtig oder internetsüchtig ist, wenn man sexsüchtig ist, dann hat man ja quasi nicht die Möglichkeit, grundsätzlich für immer auf Handy oder Sex zu verzichten. Gibt es auch bei Sportwetten, bei Wettsucht die Möglichkeit, ohne kompletten Verzicht die Sucht zu bewältigen?
Ja, da muss man natürlich grundsätzlich unterscheiden zwischen Tätigkeiten, wo es schwierig wird, überhaupt ganz darauf zu verzichten. Ja, also im heutigen Leben ist es ja kaum mehr möglich, nicht mehr mit einem Computer oder mit einem internetfähigen Gerät in Kontakt zu kommen. Ja. Bei Glücksspiel wäre es theoretisch möglich, komplett darauf zu verzichten. Und es ist sicherlich auch auf lange Sicht gesehen der einfachere Weg. Ne? Es gibt Menschen, die es schaffen, kontrolliert oder reduziert in Zukunft zu spielen. Problematik dabei ist, erstens, ich weiß, während einer Behandlung weiß weder der Therapeut noch die Person, die betroffene Person selber, ob sie dazugehört, die das schaffen wird, ja, sondern das ist ja dann irgendwann müsste ich es ausprobieren mit der Gefahr, dass ich wieder rückfällig werde. Und das ist eben der Knackpunkt. Also wenn ich kontrolliert, reduziert Spiele zukünftig, setze ich mich natürlich ständig der Gefahr aus, wieder in diese Problematik hineinzurutschen. Also dass die Frequenz, die Ausgaben wieder steigen werden. Wenn ich die totale Abstinenz einhalte vom Glücksspielen, dann ist das natürlich auch noch keine Garantie, dass ich niemals rückfällig werde. Aber ich setze mich zumindest nicht täglich oder wöchentlich dieser Gefahr aus. Und aus meiner Sicht und aus meiner therapeutischen Erfahrung ist es auf Dauer der einfachere Weg, ja, weil ich nicht mehr so häufig damit konfrontiert werde.
Spielsüchtige haben durchaus eine Chance, ihre Sucht in den Griff zu bekommen, aber auch die Reglementierungen von Wettangeboten und von Glücksspielangeboten, insbesondere von staatlicher Seite, die könnten noch stärker verbessert werden. Das sagt Konrad Landgraf, Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier über dieses ja wichtige und auch spannende Thema mit mir zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wenn Sie selbst betroffen sind von Wett- bzw. Glücksspielsucht oder jemanden kennen, Hilfe gibt es neben der Landesstelle Glücksspielsucht auch bei der Caritas Suchtberatung. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes zu diesem Podcast. Und damit war es das mit Total Sozial für diese Woche. Den Podcast, den können Sie natürlich auch abonnieren, dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Sendung mehr. Für dieses Mal verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.